Diese Kurbel, die die Kokosnuss raspelt, das macht dann die Basis im Prinzip für die ganze Küche. Und dann
Sehr zu
hast du so
empfehlen.
Sachen, also was sie halt machen, ganz viel Curry natürlich, oder Dal, also mit Linsen, das haben wir gekocht. Wir haben gelernt zu tempern, also mit sozusagen Oliven in Knoblauch, Chili und noch so ein paar Sachen in Olivenöl anbraten, das dann über ein fertiges Gericht tun, wie man da arbeiten kann mit den Aromen. Und ja, wir haben Auberginen frittiert, wir haben Soßen gemacht,
Ja, Wahnsinn.
wir haben wirklich, ich glaube, wir haben 10 verschiedene Sachen gekocht. Nach 3 Stunden war alles vorbei, gegessen und das war wirklich toll.
Die zwei kennst du vielleicht schon. Sie waren dieses Jahr, beziehungsweise, sorry, sie waren letztes Jahr im Februar bereits einmal zu Gast, als sie über ihre Reise durch den Oman gesprochen haben. Florian betreut im Off the Path Podcast all unsere Gäste. Und da er selbst gerne und viel unterwegs ist, sprechen wir heute mit ihm und seinem Freund Leo über ihre Erlebnisse in Sri Lanka. Kann man aktuell nach Sri Lanka reisen? Schließlich warnt das Auswärtige Amt vor einer Reise. Wie ist es vor Ort wirklich und was sollte man erleben und was kann man weglassen? Von Colombo über das Hochland bis an die Strände im Süden haben die zwei eine schöne 14-tägige Rundreise mitgebracht. Bevor wir aber starten, erst einmal ein frohes neues Jahr von mir. Dies ist die erste Folge in 2025 und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mittlerweile ist dies unser 9. Jahr. Am 6. Januar 2016 ging unser erster Podcast online und seitdem hat sich viel getan. Die Folgen sind länger geworden, tiefer und mittlerweile sind wir nicht nur ein reines Audioformat, denn Podcasts haben sich an sich weiterentwickelt. Sie sind mittlerweile auch als Video zu sehen und zu hören, auf YouTube und Spotify besonders. Es ist einfach Wahnsinn, was sich in der Zeit getan hat. Die meisten Zuhörer haben den Podcast übrigens noch nicht abonniert. Das ist ziemlich krass, dass viele von euch jede Woche Off the Path neu in ihre Plattform eingeben, um die neueste Folge zu hören. Ein bisschen Commitment wäre hier nicht schlecht. Abonniert doch einfach super gerne den Podcast und ich werde mein Bestes geben, um noch mehr spannende Gäste zu finden und zu interviewen. Wenn du jemanden kennst oder selbst eine spannende Geschichte zu erzählen hast, dann darfst du gerne unser Formular auf unserer Webseite ausfüllen. Unter www.offthepath.com/podcast, off the path übrigens immer mit Bindestrichen, dort findest du einen Link zu unserem Gästeformular. Wenn du dir den Podcast gerade als Video anschaust, einmal bitte nicht wundern. Ich hatte kurz vor dem Podcast die Anprobe für unsere neuen Safari-Hemden für Botswana. Schau mal hier mit Name, damit man auch weiß, wie ich heiße. Richtig cool. Und ja, dank eines Staus habe ich es einfach nicht mehr geschafft, mich umzuziehen. Entsprechend habe ich einfach meine ganze Safari-Montur noch an. Denn ja, nächste Woche geht's für mich tatsächlich nach Botswana. Und wenn diese Folge online geht, dann bin ich natürlich schon zurück. Aber wenn du möchtest, und das kann ich dir wirklich nur empfehlen, weil ich freue mich jetzt schon so sehr auf Botswana und ich bin mir sicher, wir haben eine geile Zeit gehabt, wenn ich zurück bin. Wenn du möchtest, wir bieten diese Reise noch ein letztes Mal im Mai an. Und es gibt noch ein paar Plätze frei. Schau super gerne dort vorbei. Oder du kommst Ende Januar mit nach Finnland, denn da sind auch noch 2 Plätze frei. Das kann ich auch sehr empfehlen. Oder Namibia im April. Das haben wir 2 Gruppen. Oder Costa Rica im September. All diese Reisen, da gibt's noch Plätze. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Auf jeden Fall wollen wir die letzten 2 Plätze für Finnland. Die wollen wir auf jeden Fall voll bekommen, diese Reise. Und deswegen bieten wir 200 € für Spontane an. Also 200 € Rabatt für die letzten 2 Plätze in Finnland. Dafür musst du einfach das Formular aus auf der Seite und sprech mich auf jeden Fall nach der Buchung drauf an, damit ich dann bei Rechnungsstellung den Rabatt auch abziehen kann. Alle unsere Gruppenreisen findest du auf www.offthepath.com/Gruppenreisen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn sich der ein oder andere findet, der 2025 mit mir durch eines dieser Länder reist. Ich kann euch eins versprechen, das sind einfach geniale Reisen. Das sind wirklich alle für sich unglaublich geil, sehr geil organisiert, sehr geiles Programm. Das Beste, was die Länder oder die Regionen zu bieten haben. Und ja, würde mich wahnsinnig freuen. Nun aber ganz viel Spaß mit Sri Lanka. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid und diesmal auch zusammen. Ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, wir freuen uns auch und dass wir wieder hier sein dürfen.
Ja, zum zweiten Male.
Und diesmal mit Video.
Ja. Genau, und ich habe vorhin geschaut, ich habe das Gefühl gehabt, dass wir uns letztes Jahr unterhalten haben, aber veröffentlicht, also ich weiß nicht, ob wir uns letztes Jahr das letzte Mal unterhalten haben, da haben wir über den Oman, über eure Reise gesprochen. Diesmal geht's über Sri Lanka, aber tatsächlich war es, glaube ich, dieses Jahr, ne? Also ihr seid jetzt zum zweiten Mal zu Gast. Willkommen zurück, würde ich sagen.
Ja, genau. Genau, ja, wir sind gerade reisetechnisch anscheinend sehr aktiv unterwegs und dann haben wir gedacht, ja, mit Sri Lanka haben wir ja auch eine interessante Destination zu bieten. Dann warum nicht einfach nochmal?
Ja, sehr gut. Ich hoffe, diesmal hast du keinen Mietwagen gebucht, Florian. Letztes Mal ist das ja sehr daneben gegangen.
Genau, in weiser Voraussicht habe ich mir gedacht, nee, Mietwagen dieses Mal nicht. Und vor allen Dingen, ich konnte auch die Verkehrssituation in Sri Lanka nicht wirklich einschätzen. Und habe mir einfach mal gedacht, also in Indien würde ich ungern mit einem Mietwagen rumfahren. Und dann habe ich das in Sri Lanka auch direkt ausgeschlossen.
Ja, ich auch. Aha. Vor allem, die fahren ja da links, so, das muss man vielleicht wissen. Und auch nicht unbedingt halten sie sich so an die Regeln, wenn man sich hier kennt. Und wenn man dann erstmal links fährt und dann geht alles drunter und drüber. Ja.
Ja, sehr gut. Ich glaube, ihr habt einen Fahrer gehabt und einen Guide. Das hat aber auch nicht von Anfang an so gut funktioniert. Lass uns mal anfangen. Wie seid ihr überhaupt auf Sri Lanka gekommen? Florian, ich glaube, du warst vorher in Indien und wolltest einfach irgendwas wie Indien, aber nicht Indien. Oder wie kam es dazu?
Genau, ich habe immer gesagt, something like India, but not quite like India. Das wär ganz nett. Ich war eben eine Woche in Delhi, weil ich da was zu tun hatte, geschäftlich sozusagen. Und ich wollte dann nicht gleich wieder zurückfliegen, sondern noch irgendwas erleben in der Region. Und hatte dann zuerst überlegt, vielleicht nach Südindien zu gehen, also Kerala oder Tamil Nadu. Das sagt man ja auch so, das ist es so Indian Light, ne, Kerala. Aber mir war es dann doch zu viel Risiko, dass es doch noch zu sehr Indien ist. Nee, jetzt einfach als zum Hintergrund. Also Indien ist natürlich sehr anstrengend und ich habe immer das Gefühl, bei Indien für jedes positive Erlebnis muss man mit einem negativen Erlebnis wieder bezahlen. Also so ganz nach der Karma-Lehre. Und das finde ich immer ein bisschen anstrengend. Und deswegen dachte ich mir nach der Woche Indien, ich brauche irgendwie was Entspanntes. Und dann kam ich irgendwie auf Sri Lanka. Also so ist eigentlich die Idee entstanden, ja.
Geil. Leo, warst du schon mal in Indien?
Noch nie. Aber okay. Ich habe dann auch, weil ich habe den Florian gefragt, sollen wir nur zu zweit oder wenn da noch mehr mit wollen, wie sieht das aus? Und dann hat er gemeint, ja, das können theoretisch so viele mit wir wollen. Dann habe ich auch viel rumgefragt und eben gesagt, ja, also Startpunkt wird mal Indien, vielleicht bleiben wir da, vielleicht geht's dann irgendwo anders hin, aber also 3 von 3, die mit wären, haben gesagt, sie gehen überall hin mit, nur nicht nach Indien. Und bis wir dann sozusagen entschieden hatten, es wird Sri Lanka, war es dann zu spät, so sind wir alleine gegangen, aber ja, alle sagen mir jetzt das Gleiche wie Florian im Prinzip, dass sie das Einzige, was sie in Indien wollen, ist da schnell wieder weggehen. Und ich kann es nicht sagen, ich war dann auf der Rückreise einen Tag allein in Delhi, deshalb, ich habe jetzt nicht so viele schlimme Sachen erlebt, aber ja, ich glaube, mit Sri Lanka haben wir eine gute Entscheidung getroffen.
Ja, also ich war ja noch nie in Indien, ich habe sehr, sehr vieles gehört, sehr viel Positives, auch einiges nicht so Positive. Und ich habe mich ehrlich gesagt nach all den Jahren immer noch nicht getraut, dorthin zu reisen, weil halt genau das, was ihr jetzt auch so quasi, oder was Florian, was du sagst, ist halt, also erstens sind mir auch einfach ein bisschen zu viele Menschen. und an die fehlende Privatsphäre, von der ich gehört habe, die es halt eben nicht so viel gibt, habe ich bisher einfach, hat sich nicht ergeben.
Ja, da hast du was verpasst auf jeden Fall. Also das solltest du vielleicht doch noch irgendwann nachholen, würde ich sagen.
Ich glaube auch, bei allem Negativen ist es trotzdem irgendwie ein Erlebnis.
Ja, ein Erlebnis auf jeden Fall.
Ja, okay, und dann Sri Lanka war ich schon. Schon mehrmals, ist allerdings schon ein paar Jahre her. Deswegen bin ich sehr gespannt, mit euch darüber zu sprechen und über eure Erlebnisse, die ihr dort gehabt habt. Denn ja, meine Erfahrung liegt ein paar Jahre zurück. Was waren eure Erwartungen? Leo, was hat Florian dir von Sri Lanka erzählt?
Ja, erstmal nicht so viel, wie er jetzt schon erzählt hat. Er kannte es ja selber nicht. Und eben das Einzige, was ich wusste, war, dass seine Hoffnung war, es ist Indien-Light. Also sozusagen das, was man in Indien an schönen Dingen erwartet, ohne die fürchterlichen Dinge, die da halt mit reinkommen. In erster Linie Schmutzigkeit und fehlende Hygiene, vor allem beim Essen. Und
ja, und die Armut.
Und die Armut, genau. Die da sicher nicht so heftig ist. Also ich wusste im Prinzip nichts, weil was immer so toll ist, der Florian bereitet das wunderbar vor und ich muss einfach nur meine Reise buchen und lass mich dann überraschen und setze mich sozusagen ins gemachte Nest. Von daher bin ich da relativ blauäugig rein und habe mich dann mal überraschen lassen, was mich so erwartet in Sri Lanka.
Ja, okay. Also jetzt habt ihr gerade ganz kurz... So, da seid ihr wieder.
Ja, okay.
Wir machen einfach direkt weiter, oder? Wir machen weiter? Mhm. Machen wir weiter? Machen wir nicht weiter? Ja. Ich weiß es nicht.
Machen wir direkt weiter.
Ja, okay. Jetzt habt ihr gerade ganz kurz die Armut schon angesprochen. Ist ja in Sri Lanka, ist ja eine krasse Wirtschaftskrise seit 2022, so 2-3 Jahre. Wie wirkt sich das aus auf die Menschen? Ist das so gewesen, dass ihr wenig Armut gesehen habt oder war das dann doch noch Teil des Landes?
Also ich würde sagen, das ist schwierig zu beantworten und ist vor allem relativ zu beantworten. So, weißt du, was ist Armut? Ich war doch überrascht, wie wenig Elend man gesehen hat. Vielleicht will ich nicht Armut sagen, ich würde Elend sagen. Also zum Beispiel jetzt, was ich und er in Delhi oder ich wohne ja in Südspanien in der Nähe von Malaga und bin deswegen öfter in Marokko. Und sogar mit dem nicht zu vergleichen. Also wir haben nicht ein einziges Mal erlebt, dass Kinder ans Fenster kommen und Rosen verkaufen wollen oder so Taschentücher oder überhaupt Kinder zum Betteln kommen. Ich glaube, auf der ganzen Reise haben wir überhaupt nur 3 Bettler gesehen. Wir haben auch keine Obdachlosigkeit wahrgenommen, aber natürlich schon einen viel, viel geringeren Standard, als wir es von hier gewohnt sind. Also ich würde sagen, die Leute sind arm, sie haben nicht viel, aber sie haben genug und sie leben nicht im Elend. Also ich meine, in Delhi habe ich Familien wohnen sehen auf einer Verkehrsinsel, auf einer 8-spurigen Straße in der Mitte. So, na, in Marokko sehe ich abgeranzte Gestalten, die auf der Straße leben und sich vom Betteln ernähren. Sowas hat es in Sri Lanka nicht gegeben, überhaupt nicht. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
Und das, was ihr gesehen habt, war das konzentriert auf die Hauptstadt oder durchs Land verteilt?
Ja, ich würde sagen, verteilt. Ja, also
einfach
immer mal wieder,
ein geringer Lebensstandard, aber die Leute sind zufrieden, sie sind irgendwie glücklich mit dem, was sie haben. Sie genießen ihr Leben, hat man den Eindruck. Sie wissen zu schätzen, wo sie leben und wie toll das da ist. Und
genau, ja. Und der Tourismus ist natürlich eine große Möglichkeit, Geld damit zu verdienen und ist ein großer Wirtschaftssektor in Sri Lanka auch. Und das merkt man als Tourist schon, wenn man am Flughafen ankommt, denn dann wird man gleich mal bei dem Visum on Arrival wird man direkt zur Kasse gebeten und muss direkt mal $60 bezahlen für das Visum. Das wurde auch nochmal kürzlich angehoben. Und das zieht sich schon so ein bisschen durch die Reise dann auch durch, dass man halt überall, es seien jetzt Sehenswürdigkeiten oder sonstige Angebote, irgendwelche, was gab's noch, Ziplining oder so, das ist alles, da gibt's immer 2 Preise, ne, Einheimisch und Touristen. Und für die westlichen Touristen ist es dann schon wesentlich teurer, der Preis. Ne? Also da gibt es Sehenswürdigkeiten.
Zehnmal so viel.
Zehnmal, genau, da zahlt man irgendwie 300 US-Dollar oder so. 30 US-Dollar, sorry, 30 oder 60. Ne, was hat das der Sigaria Rock gekostet?
Auf jeden Fall für Touris 30 und für Einheimische 3, so vom Verhältnis. Ich glaube, es waren 30, 35 Euro. Aber ja, insgesamt dann recht teuer, wenn man da was tun will. Also was ich bisschen so lästig fand, aber das ist jetzt nicht unbedingt spezifisch Sri Lanka, ist da wirklich, also man liegt am Strand, egal wo, oder man hockt sich irgendwo an der Sehenswürdigkeit hin, trinkt einen Kaffee und es kommt am laufenden Band kommt einer und der nächste und sie wollen dir irgendwie so einen kleinen Elefant oder so einen Schal oder ein Tuch oder irgend so eine Kleinigkeit, halt so ein Souvenir verkaufen, aber halt wirklich so penetrant und so oft, dass man irgendwann so will man das nicht, aber irgendwann wird man dann wirklich unfreundlich, wenn einer kommt, weil das ist der 10. in 12 Minuten und dann sagt man, nee, ich will verdammt nochmal nichts kaufen. So. Ich habe schon 3 Elefanten und 2 Schals. Aber ja, das ist irgendwo auch selbstverständlich, wenn man halt denkt, dass die Touris ja schon die Haupteinnahmequelle von den Leuten dort sind. Ich weiß nicht, wie es dir ging, du warst in Colombo, ich war da nicht, ich habe keine einzige Industrieanlage oder überhaupt sowas wie bei uns im Gewerbegebiet gesehen, wo irgendwie kleine Handwerker oder so waren, einfach nichts. Also, dass da die Leute wohnen, sie haben da ihren Shop an der Straße. Es gibt keine Wirtschaft in dem Sinne. Ich habe keine wahrgenommen. So, das, ja, also ja, die Leute bauen Gemüse an und Reis und Tee. Also, Tee ist so ein Wirtschaftszweig. Klar, das sieht man, aber ich meine jetzt, also mit Wirtschaft keine große Industrie oder so. Also, Tourismus. Und das, was sie an die Touris verkaufen, ist einfach schon das Hauptding. Und das merkt man, wenn man dort ist.
Ich glaube, Sri Lanka baut, du hast gerade gesagt, Tee und Zimt sehr, sehr viel an. Und halt, dann ist halt der Tourismus relativ weit oben an der Wichtigkeit als Wirtschaftszweig. Ihr habt, Florian, du hast gerade vorhin den Flughafen angesprochen, das Visum. Ich erinnere mich an eine Szene, als ich vor vielen Jahren mal in Sri Lanka war, dass am Flughafen ganz viele Kühlschränke und Fernseher und solche Sachen verkauft wurden und da immer rumstanden. Ist das immer noch so?
Nee, also wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Nee, muss ich sagen. Nee, das ist da nicht mehr so, aber okay, das ist ja skurril.
Ja, nee. Die wurden, also ich kann mich dann nicht mehr so ganz, ich weiß nicht mehr, ob die importiert wurden und gerade halt angekommen sind oder ob die halt exportiert, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, das ist wirklich schon über 10 Jahre her, aber ich erinnere mich noch, dass in der Ankunftshalle, die war voll mit Kühlschränken und Fernsehern und so Elektrogeräten.
Okay, verrückt. Nee. Ich glaube, also bei uns in der Ankunftshalle war es so, ich bin direkt in so einen Tour-Operator reingelaufen, der mir dann eben direkt alles Mögliche verkaufen wollte, also touristisch. Und wir wollten einen Transfer buchen von Colombo eben vom Flughafen nach Sigaria. Also das liegt so in der Mitte der Insel. Und da wussten wir also, wir brauchen ein Taxi. Also der Plan war, dass wir eine Rundreise machen. Also einmal ein bisschen in den Norden und dann so im Kreis wieder runter in den Süden und so die Hauptsehenswürdigkeiten abklappern. Und die Idee war eben erstmal nach Sigaria zu fahren und dann alles mit lokalen Taxis und Tuk-Tuks vor Ort zu machen. Die Distanzen sind ja, also die gehen, ne? Aber der Weg nach Sigaria ist erstmal 4 Stunden Fahrt. Und ist aber dann erstmal so die längste Strecke, die man am Stück hat. Und dann haben wir da erstmal nach einem Fahrer gesucht und haben dann auch einen Fahrer bekommen, allerdings gleich für die ganze Reise. Den haben wir dann gleich für die ganze Reise gebucht, weil die...
Ja, wir haben halt dann irgendwie ausgerechnet, wir haben ihm erklärt, wir wollen eben durch Sri Lanka touren, dem Tourguide mit, und dann halt einfach da ein Taxi oder einen Fahrer suchen, wo auch immer wir sind. Und dann hat er uns aber eben vorgerechnet, was wir zahlen müssen, wenn wir einen Fahrer einfach 10 Tage durchbuchen und der einfach bei uns bleibt und dann auch im Prinzip bei uns übernachtet. Genau er übernachtet hat, weiß ich nicht genau, aber die haben da einfach wahrscheinlich so ihre Partnerdinger in den bekannten Städten und da kommen die Fahrer unter. Und dann kam das im Prinzip aufs Gleiche raus. Und dann haben wir gedacht, es ist natürlich viel einfacher, einfach den Fahrer zu haben, der dann einfach kommt, wenn man ihn anruft, statt, egal wo man ist, immer erst ein Taxi suchen zu müssen und warten und dann mit dem verhandeln. So hatten wir einen Fixpreis, wir hatten einen Fahrer, wir wussten, wir sind mobil und das war top. Ich würde es jedem empfehlen, so zu machen, weil viel billiger kommt man nicht weg. Ein Mietwagen wird nicht billiger. Noch dazu zu dem ganzen Trouble mit Linksfahren und auch überhaupt, wenn man den Verkehr in so Ländern nicht gewohnt ist, ist was anderes. Und auch jetzt so rückblickend hätten wir überall, wo wir hin wollten, dann vor allem zurück, wenn wir irgendwo eine Stunde hochlaufen und kommen wieder runter und dann da ein Taxi finden, puh, ich weiß nicht. Also,
und du wirst halt jedes Mal, ne, wenn du ein Taxi irgendwo brauchst, musst du dir den Preis verhandeln. Und dann hast du jedes Mal diesen Verhandlungsstress und zahlst wahrscheinlich jedes Mal drauf. Das war so die Vermutung. Und deswegen, dieser Fahrer hat gekostet 50 Euro, glaube ich, oder Dollar, 50 Euro oder Dollar pro Tag. Ne, das ja. heißt, und da war dann alles dabei. Also
Benzin, mit Benzin, Maut, alles.
Den hat man im Grunde rund um die Uhr anrufen können und dann ist der gekommen und hat einen irgendwo hingefahren. Wir wussten natürlich, dass es auch Tage gibt, wo wir ihn nicht brauchen werden. Aber gut, irgendwie war das dann zu verlockend, das Angebot, und dann haben wir eben zugeschlagen.
Ja.
Hattet ihr denn die Reise, hattest du die Reise vorher so geplant gehabt, also eure Rundreise, oder ist das dann irgendwie in diesem Reisebüro passiert?
Nee, ich hatte alles geplant, also ich hatte die Unterkünfte alles vorher gebucht. Ich wusste genau, wie viele Tage will ich wo sein, an welchen Tagen will ich von A nach B. Und die Idee war halt immer, sich diese Transfers dann vom Hotel zu organisieren zu lassen. Und dann im Hotel zu fragen, habt ihr jemand, der uns heute da und dahin fährt? Und das war die Ursprungsidee. Und genau. Ne, wir haben unterwegs ein älteres Pärchen getroffen,
die waren lustig.
Witzig waren, weil die nämlich mit einem Tuk-Tuk unterwegs waren. Also da hat die haben einen Tuk-Tuk gemietet für 10 Tage oder so. Und der Mann die sind dann zu zweit im Tuk-Tuk über die ganze Insel gefahren.
Ja.
Also gut, muss man auch wollen, ne? Aber es fand ich irgendwie witzig und auch so im höheren Alter das so zu machen, schon irgendwie cool. So, also.
Und man verliert auch keine Zeit, weil so ein Tuk-Tuk fährt zwar nur 50 oder 45, aber also mit dem Auto kann man eh nicht schneller fahren. Also die Zeiten, wo wir einmal über die Autobahn vielleicht, aber ich würde sagen, 90% der Zeit waren wir auch nicht mit mehr als 50 km/h unterwegs, weil ständig, da sind viele Tuk-Tuks unterwegs, dann hast du halt 7 Tuk-Tuks vor dir und dann wieder irgendein Traktor und hier und die Straßen sind eh eng. Also das ist eigentlich auch, wer Abenteuer mag, kann sich auch so ein
Tuk-Tuk mieten. Wäre eine Option, aber für uns zu zweit jetzt in dem Tuk-Tuk wäre jetzt nicht so. Das ist hat ja schon was Romantisches auch. Also, wäre jetzt nicht so ideal.
Also ich glaube, ich habe mal, du kannst mich da korrigieren, Florian, wir haben mal eine Bewerbung hier im Podcast bekommen von jemandem, da meine ich es gelesen zu haben, dass du in Sri Lanka einen Express, also du brauchst einen Führerschein, du musst einen srilankesischen Führerschein oder eine Prüfung abschließen, um diese Tuk-Tuks zu fahren. Aber es gibt sowas wie eine Expressprüfung und dann darfst du diese Dinger fahren und viele mieten sie oder kaufen sie und verkaufen sie dann halt am Ende wieder.
Ja, stimmt. Ich glaube, das haben die sogar auch gesagt, dass sie das Tuk-Tuk vielleicht sogar gekauft haben und es dann wieder danach wieder verkaufen, was kein Problem ist. Aber das kann ich mir sofort vorstellen mit diesem Expressführerschein. Du gehst wahrscheinlich dahin, bezahlst 100 Dollar und zack, dann hast du den Führerschein. Ja. Das ist der Expressführerschein.
Ja.
So läuft eigentlich in dem Land alles. Du bezahlst einfach dafür und dann geht's auch. So.
Ja.
Ja, also muss halt eben nicht vorfahren. Also irgendwie sowas hatte ich gelesen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Darf man nicht drauf festnageln. Aber wir hatten mal, glaube ich, eine Bewerbung hier im Podcast, wo das beschrieben war.
Werbung. Neues Jahr, neues Glück. Hast du schon gute Vorsätze für das neue Jahr? Vielleicht möchtest du deine Finanzen besser im Griff haben. Die Weihnachtszeit ist in der Regel teuer genug, oder? Und dank der ganzen Inflation ist sowieso alles so viel teurer geworden. Aber damit am Ende nicht mehr Monat als Geld übrig ist und du gekonnt und bewusst Geld zur Seite legst, für Reisen zum Beispiel, empfehle ich dir, das Jahr mit der Finanzguru-App zu starten, damit du finanziell klar und organisiert ins neue Jahr startest. Mit der Finanzguru-App hast du alle Konten im Blick. Girokonto, Kreditkarte, Depot oder sogar Kryptobörse. Die App kategorisiert automatisch deine Einnahmen und Ausgaben und zeigt dir übersichtlich, wofür dein Geld fließt. Und das Beste? Überflüssige Verträge kannst du direkt über die App kündigen, mit nur einem Fingertipp. Du kannst es dir wie ein intelligentes Haushaltsbuch vorstellen. Ich nutze sowas schon seit Jahren. Wenn ein Euro auf meinem Konto eingeht, dann dauert es etwa 240 Tage, bis ich ihn ausgebe. Als ich angefangen habe vor vielen Jahren, lag das noch bei etwa 28 Tagen. Hol dir jetzt Finanzguru und starte mit Klarheit ins neue Jahr. App downloaden, Konto verknüpfen, oben rechts auf dein Profil klicken und unseren Gutscheincode PATH eingeben. Das ist P-A-T-H. So bekommst du Finanzguru Plus 3 Monate kostenlos und hast Zugriff auf tiefergehende Analysen und personalisierte Finanztipps. Werbung Ende.
Ihr habt gerade Sigiriya angesprochen, das war euer erster Stopp. Wenn ich mich richtig erinnere, liegt das relativ in der Mitte der Insel und ist bekannt für Sigiriya Rock und den Lions Rock oder so, ne?
Genau.
Genau, richtig.
Das, da ist auch klimatisch schon eher ja, subtropisch oder schon fast tropisch, würde ich sagen. Ja. Das ist im Grunde ist man da mitten im Urwald. So, das ist so richtig Dschungelflair. Und man hat eben diesen, das war auch so ein, ja, in früherer Zeit eben so ein Herrschaftssitz, von wo aus die Insel regiert wurde. Und da gibt es eben diesen Sigiriya Rock, also so einen größeren, so einen relativ hohen Felsen, der dann so mitten aus dem Dschungel herausragt. Und auf diesem Felsen hat der damalige König irgendwie seine Palastanlage ja. errichtet. Da mussten die also alles hochschleppen und haben das dann da aufgebaut. Und das ist natürlich extrem majestätisch. Einmal der Blick von dem Felsen dann auf das Umland, wo einfach sonst kaum eine Erhöhung ist, außer dieser Lions Rock, was so ein kleinerer Felsen noch in der Nähe ist. Aber auch der Blick vom Dschungel auf diesen Felsen ist unglaublich. Und ich glaube, das war so ein Highlight auch auf oder der Reise. Fall,
ja. Also wenn man sich, ich glaube, was bekannter ist, was so jeder kennt, ist der Ayers Rock in Australien. Da würde ich sagen, die sehen so, wenn man von unten drauf guckt, sich ziemlich ähnlich. Also es ist einfach so ein Fels in der Landschaft, der gleichmäßig ist, gleich hoch. Also es sieht einfach aus, als hätte da jemand einen Lego-Klotz reingestellt.
Genau. Nur ich glaube, auf dem Ayers Rock, da wachsen keine Bäume, oder Sebastian? Du kannst
nur Büsche. Nur, also das ist halt wirklich flaches Land, Wüste, ganz viel Sand und dann aus dem Nichts dieser Ayers Rock. Und ganz viele hunderte Kilometer weiter Katja Tutja, die anderen Felsen, genau.
Ja, und da ist eben ähnlich, also der ist vielleicht so ein Drittel, würde ich jetzt sagen, von der Größe von dem Ayers Rock. Und aber da wachsen oben, glaube ich, sind ein paar Bäume, oder? Das ist oben recht grün.
Oben noch. Ist recht grün, es wachsen ja. ein paar Bäume, ja.
Ja, auf dem Fels, ja.
War aber cool. Der ist toll. Also hochlaufen dauert, würde ich sagen, je nachdem, wie fit man ist. Also wenn man, ich würde sagen, man schafft es unter einer Stunde, wenn man es drauf anlegt und wirklich zuläuft und wenn man sich wirklich Zeit lässt und guckt und Fotos macht, dann braucht man vielleicht 1,5. Es ist ein einfacher Weg, also man muss viele fit sein, es sind einfach viele Stufen, aber es ist jetzt nicht abschüssig, man muss nicht kraxeln oder klettern, man kann einfach Treppen laufen. Ich glaube, es ist richtig voll, wir waren jetzt ja ein bisschen außerhalb der Zeit, wir waren im Prinzip in der Regenzeit dort und hatten ein bisschen Glück, wir haben aber gehört, wer dort in der Hauptsaison kommt, dass halt das so ein bisschen wie in Venedig, dass sich die Leute einfach da halt hoch und aneinander vorbeischieben, dass man einfach einmal durchgeschoben wird. Das stelle ich mir dann ein bisschen ätzend vor. Ja. Wer Höhenangst hat, sich auch nicht so lustig dann auf so einer Treppe, die da in den Felsen halt gebohrt wurde und unter dir geht's ein paar hundert Meter runter. Ich hatte da schon ein bisschen Bammel ohne viele Leute. Wenn da also der ein oder andere dicke Russe vor dir steht und du machst,
dann hat man Angst, dass die Treppe nicht hält, meinst du?
Dann hat man ein bisschen Angst, oh, ist der Bolzen auch richtig drin? Ja?
Ja, dann hat man noch die ganzen Affen um einen rum, die ja. natürlich sich am Treppengeländer irgendwie dranhängen und da rumklettern. Ja. Aber das, also es wäre schade, wenn man die $30 waren das.
Absolut. Ne? Also
wenn man $30 bezahlt und dann aber merkt, okay, ich kann diese Treppe nicht hochgehen, weil ich habe Höhenangst. Das wäre dann schade.
Okay, ja.
$30 Eintrittsgeld.
Aber ich fände auch schade, wir haben auch Leute erlebt oder gesprochen, die dann dahin sind und sich ein bisschen angeguckt haben und gesagt, nee, ist uns zu teuer, wir gehen nicht hoch. Ich fände es schade, also ich meine, gut, das hängt ein bisschen davon ab, was man hat, aber wenn man schon 1.000 Euro für einen Flug dahin ausgeben kann und es ist auch so kein billiges Land, dann sollte man nicht an den $30 sparen, da hochzugehen, weil das ist wirklich eindrücklich. Und ich glaube auch einmalig sowas, ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich habe immer noch Geschichte studiert und sowas auch noch nicht gesehen. Das ist schon wahnsinnig toll, was die da oben hingebaut haben, auch wie das noch aussieht und der Blick, es lohnt sich ja auf jeden Fall.
Vor allen Dingen beim Runterweg hat man so Felsmalereien. Das sind die sogenannten Wolkenmädchen, die also da an dem Fels gemalt sind. Also leicht bekleidete Frauen, die da eben hingemalt wurden. Und es ist ziemlich ziemlich alt. Also ich weiß es nicht genau von wann.
Ich glaube, es ist tatsächlich aus dem 6. Jahrhundert, also ungefähr 1500 Jahre alt. Und das Ding ist, die sind komplett farbig noch erhalten. Also es war eine farbige Zeichnung, die im Prinzip so noch da ist, was halt dran liegt, dass es unter so einem Überhang von dem Fels, also da geht halt der Fels macht, wie sieht man das schön, macht halt so, ne? Und da haben sie das dann praktisch an die Wand gemalt, wo oben drüber der Felsüberhang ist. Deswegen ist das von der Witterung geschützt, vor Wind, Sonne und was da halt sonst so kommt. Und deswegen ist das noch so toll erhalten.
Ja.
Das ist schon irre, also dass das so lange sich gehalten hat und dass sie das halt dann auch so detailgetreu gemacht haben. Ihr seid, ihr habt dort einen Ayurveda-Retreat besucht. Ist das richtig?
Ja, genau, weil also ich hatte, wie gesagt, wir haben ja eingangs kurz über Indien gesprochen und es war mein zweites Mal in Indien und beim ersten Mal in Indien war ich danach ziemlich fertig nach der Reise und und deswegen habe ich zu Lea gesagt, wenn wir nach Sri Lanka fliegen, ich brauche erstmal 2 Tage Pause. Ja, ich muss erstmal 2 Tage mich von der Reise erholen. Und dann kann ich das Land erkunden und die Sachen genießen. Und Sri Lanka ist ja bekannt für Ayurveda. Ne? Also das ist diese Heilslehre, also eine ganzheitliche Behandlung des Körpers, ja, also eine medizinische Lehre auch. Und deswegen gibt's in Sri Lanka ganz viele Ayurveda-Hotels und Retreats. Ja, also da gehen auch viele Deutsche mit Gesundheitsproblemen, gehen tatsächlich dann nach Sri Lanka und machen da Ayurveda-Aufenthalte in der Regel 10 bis 14 Tage. Ja, bleibt man da in einem Ayurveda-Hotel, kann dann auch Ausflüge machen und bekommt eben eine besonders gesunde Kost, ja, also besonders gesundes Essen dann. Das heißt also kein zum Beispiel nur glutenfrei, keine Weizenprodukte, also wirklich was für den Körper am besten verträglich ist, hat dann jeden Tag Behandlungen, das heißt also Massagen, Meditation, irgendwelche Yogakurse und hat auch Konsultationen mit Ärzten, die also dann genau beurteilen, wie man denn seine Gesundheit irgendwie verbessern kann und vielleicht irgendwelche gesundheitlichen Probleme vorbeugen. Und das hat mich irgendwie schon interessiert und deswegen, wir hatten aber eben nicht die Zeit jetzt da und wollten das im Grunde auch nicht, da so viel Zeit jetzt nur für so eine Behandlung nachdem wir das Land gar nicht kannten. Deswegen haben wir einfach mal 2 Nächte in so einem Ayurveda-Retreat gebucht. Das hieß IUV in Sigiriya und das war toll, oder?
Toll, ja.
Das
toll.
Hotel.
Also vielleicht noch kurz zu Ayurveda, wer das nicht kennt oder wem es kein Begriff ist. Also das ist kein so ein Hokuspokus oder irgendwie so ein esoterisches Ding, wo man belächeln kann, sondern ich würde es vielleicht vergleichen mit traditioneller chinesischer Medizin. Es ist einfach die alte, traditionelle indische Medizin. Es hat Hand und Fuß und es wirkt. Also es ist nicht irgendwie einfach so, was sich irgendwie ausgemacht hat, um da Leute auszunehmen, sondern das ist wirklich sehr alt und bewährt und es hat was. wie er schon gesagt hat, eigentlich so eine Ayurveda-Kur dauert mindestens eine Woche. Mhm. Eigentlich macht man es eher 2 bis 4 Wochen und dann eben lebt man nach diesem Ding. So wie es wir gemacht haben, war einfach nur, weil wir gedacht haben, gut, wir kriegen vielleicht die ein oder andere Massage und kriegen mal so einen Einblick, was da passiert.
Haben wir auch. Ich meine, das haben wir direkt am ersten Tag, ne, wir sind angekommen, wir haben diesen Fahrer bekommen, wir sind mit dem 4 Stunden irgendwie nach Sigiriya gefahren, kommen im Hotel an und was ist das Erste, was wir vom Hotel bekommen? Ein heißer Kräutertee, ja, also bei 35 Grad ja, und 90% Luftfeuchtigkeit, ja, kriegt man einen heißen Kräutertee, der auch wirklich, also geschmacklich war der,
war nicht, hat halt gesund geschmeckt, ne? Und wenn man sich irgendwie auf ein kühles Bier oder ein Champagner freut, dann,
ja. Und dann dachte ich mir so, okay, ja, macht Sinn, okay, ja, welcome to Sri Lanka,
ja.
Also, okay.
Ja, aber würdet ihr sagen, dass diese 2 Tage, dass ihr schon was gemerkt habt von dem, was da praktiziert wird, dass ihr sagen würdet, okay, wenn ich jetzt eine Woche das als hoch skaliere, wobei man Gesundheit ja irgendwie nicht skalieren kann oder so, aber dass ich das, oder andersrum gefragt, würdet ihr jetzt eine Woche oder 4 Wochen buchen?
Ich könnte es mir schon vorstellen.
Ich auch.
Also es, tatsächlich hat man schon was gemerkt, also nach 2 Tagen. Also wir hatten da praktisch, man hat ja da im Grunde wir hatten Halbpension.
Halb oder voll.
Das heißt, du musst ja das mit Essen buchen, weil es geht ja ums Essen. Ja. Also du buchst es ja nicht und hast kein Essen dabei. Das macht ja dann keinen Sinn, weil du sollst dich ja so ernähren, wie die das vorschlagen. Das heißt, wir hatten... Wir hatten direkt eine Ernährungsumstellung eigentlich, weil wir haben kein weißer Reis, kein Weizen, keine Weizenprodukte, kein Fleisch, nur Gemüse im Grunde und so.
Ja. Also Ayurveda ist rein vegetarisch, das muss man wissen.
Diese Reisnudeln war das im Grunde immer, ne? Und von dem her, also ja. Die Verdauung wurde direkt umgestellt, das hat man gemerkt, aber im positiven Sinne. Und die ganzen Massagen und so, ich war schon wesentlich entspannter danach.
Und ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, wenn man jetzt irgendwie was hat, was man sagt, man kann da mit Ayurveda vielleicht einen Ansatz haben. Und da gehört definitiv Verdauung dazu, so Stoffwechselgeschichten, auch so Sachen wie Stressgeschichten, dass man schlecht schläft. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das wirklich was bringt, wenn man das eine längere Zeit macht. Aber das waren wir jetzt zu kurz, dass wir jetzt über sowas würden sagen können. Aber definitiv, es holt einen sofort ab. Man ist in dieser Welt. Es entspannt einen. Man hat so seinen Tagesablauf, was man tut und was man macht. Und irgendwie fügt sich dem, nicht weil man muss, sondern irgendwie, zumindest ging es uns so, weil man das dann auch will, weil das dann da passt und man nimmt es dann schon auch mit die nächsten Tage auf der Reise. Also ich würde es wieder tun, vielleicht sogar länger. Wobei vermutlich so die meisten, die jetzt nach Sri Lanka gehen, sich schon entscheiden müssen. Von der Tendenz her wollen sie jetzt eher einfach die Insel besuchen und erkunden und da Touri sein und die Sachen angucken, die es da gibt. Oder geht man da hin, um eine Ayurveda-Behandlung zu machen? Wenn man das beides will, muss man 8 Wochen gehen und wird halt pro Person 10.000 Euro los. Ne?
Aber gut, man könnte auch, was weiß ich, in 1 Monat 2 Wochen Rundreise und 2 Wochen Ayurveda. Aber das wird, glaube ich, wäre eine gute Kombi.
Normale Leute müssen sich, es geht nicht beides. Also du kannst nicht die große Sightseeing-Tour und gleichzeitig die Ayurveda-Kur machen.
In das einer funktioniert Woche
nicht oder gut.
In zwei Wochen, genau.
Wir hatten nur 2 Wochen.
Aber ich meine, es geht jetzt auch, also, aber es ist interessant, dass ihr sagen würdet, nach so kurzer Zeit, weil es ist ja wirklich nur minimaler Einblick, dass ihr sagt, okay, ich würde es nochmal machen und es hat halt schon was gebracht. Nur damit ihr dann halt in Kandy, ich glaube, das ist euer nächster Ort, dann wahrscheinlich irgendwie wieder zu Bier und Fleisch gegriffen habt.
Genau, also bis im Grunde ja, also diese Entspannung hat auch bis Kandy echt gehalten, also das war im Grunde dann 2 Tage, dann war ich auch entspannt, bis dann in Kandy dieser Super-GAU kam mit dem Auto, aber da komme ich gleich dazu, ich muss noch kurz erwähnen, In Sigiriya, ne, was da auch die Hauptsehenswürdigkeiten sind, sind diese ganzen Tempelstädte. Also man hat da auch dieses, nennt sich glaube ich auch Goldenes Dreieck. Das ist die Stadt Anuradhapura, was auch UNESCO-Weltkulturerbe ist, wo es ganz viele Tempelanlagen gibt. Die haben wir jetzt nicht besucht, aber wir waren im Polo Naruwa. Also das war eine ganz tolle Ausgrabungsstätte, die man mit dem Fahrrad tatsächlich erkunden kann. Also da fährt man in der Ausgrabungsstätte mit dem Fahrrad rum und sieht dann diese Tempelüberreste, die sehr beeindruckend waren. Und dann eben Dambulla, wo ganz tolle Höhlentempel sind. Also das sind wirklich so Tempelanlagen, die in den Fels im Grunde reingeschlagen sind und ganz toll bemalt sind mit unzähligen Buddhas, die da drin stehen, entweder sitzend, stehend oder liegend. Also überall hat man diese Buddha-Statuen, die ganz toll verziert sind. Und ich fand da echt, also Dambulla ist echt so ein Highlight oder gewesen, was man nicht auslassen sollte.
Wobei man kann es jetzt nicht, finde ich, vergleichen mit Polo Naruwa, weil Dambulla ist im Prinzip einfach eine Sehenswürdigkeit, so wie man sich das vorstellt. Also das ist im Prinzip ein Ort und der ist räumlich sehr begrenzt. Der ist halt 100 Meter nach links, 100 Meter nach rechts und das war's. Ja, ja. Da sind 3-4 Höhlen und die sind eben, wie er gesagt hat, wunderschön bemalt. Man sieht auch noch die ganzen Farben und wie es eben bemalt wurde. Und es ist auch über 1000 Jahre alt oder um die 1000 Jahre alt. Von daher toll. Polo Naruwa ist eine der alten Hauptstädte, genau wie Anuradhapura. Frag mich jetzt nicht genau, wie, wann und wo da das die gewechselt hat, aber wir reden auch ungefähr um 1000 nach Christus, wo es einfach immer Krieg gab mit Südindien, mit den Tamil. Da haben sich eben die, wie auch dann im Bürgerkrieg, im Prinzip vor 1000 Jahren schon, die Südinder mit den Leuten aus Sri Lanka gebettelt und dann wird halt die eine Hauptstadt zerstört, dann gab es die nächste. Und was Polo Naruwa, finde ich, so interessant macht, ist, es ist nicht eine Sehenswürdigkeit, es ist wie eine Statue oder ein Haus oder so, sondern es war mal eine ganze Stadt und von der sind einfach noch Teile erhalten. Deswegen, es hat, glaube ich, eine Ausdehnung von 18 Kilometer Länge und irgendwie 5 Kilometer Breite und eben immer wieder sieht man da noch Tempel und da steht noch das und jenes, aber eben hunderte Meter voneinander entfernt. Aber man kann sich trotzdem vorstellen, wie das eben früher mal eine Stadt war. Also das eben Polo Naruwa, da besucht man eine ganze Stadt. Das ist nicht eine Sehenswürdigkeit, sondern eine Riesenanlage mit Tempeln, mit Wohnhäusern, mit Monasterien, wie nennt man das? Klösterartige Kloster. Dinge, genau. Ja, so. Also das ich fand Polo Naruwa, muss ich sagen, das Highlight
von der Gegend. Also auf jeden Fall kann man das dem Zahntempel in Candy bevorzugen, oder?
Genau,
was würdest du sagen?
Wenn wir auf Candy kommen, so der Zahntempel, das wird ja als super Highlight von Sri Lanka dargestellt, weil das ja also das buddhistisch eines der heiligsten Heiligtümer ist und da Prozessionen stattfinden, wo halt dann der Zahn von Buddha von einem Raum irgendwie den anderen getragen wird. Ich weiß es auch nicht so genau.
Also aber die haben irgendwie einen Zahn. Also es gibt, Buddha hatte, glaube ich, mehrere Zähne als einen und es gibt immer wieder irgendwo Tempel, wo die irgendwie einen Zahn von Buddha haben oder einen Zehennagel oder ich weiß es nicht genau. Die haben anscheinend einen Zahn da und das ist hochfrequentiert, dieser Tempel, und das ist ein bisschen ein Problem auch. Ne?
Also für mich war das irgendwie gar nichts mehr, dass man da historisch was erlebt oder sieht, wie das war. Für mich war es eine pure Show für Touris. Man war dann in diesem Tempel gestopft voll, so dass man wirklich nur noch angerempelt wird und nicht mehr laufen kann, kaum mehr so seine Arme bewegen kann. Man steht da wie so eine Sardinenbüchse. Ich würde sagen, kann man sich wirklich komplett sparen, verpasst man gar nichts. Aber
Da geht man.
Gilt das dann auch für den ganzen Ort Candy oder nur für diese Sehenswürdigkeit, nur für diesen Tempel?
Bei Candy, ich weiß nicht, also viele schwärmen von Candy, ne? Das ist halt im Grunde so eine Stadt, die total in den Hügeln, also das ist überall sind Hügel und die Stadt ist so in diesen Hügeln verteilt und ganz viele schwärmen davon. Wir hatten einfach einen schlechten Start. Und wir hatten auch schlechtes Wetter, und wir sind einfach mit unserem Fahrer, der Ashoka war das, sein Auto hat die Straße nicht gepackt, wo unsere Unterkunft war. Und
es ging halt zu steil hoch. Zu steil und zu nass oder was?
Ja, war zu steil und der Motor war zu schwach. Also wir kamen einfach nicht hoch. Und da war es halt kacke, weil dann haben wir irgendwie ausgeladen und dann kamen vom Hotel Leute mit dem Tuk-Tuk und dann war es irgendwie stressig. Dann ist Florian irgendwie hoch zum Hotel gerannt. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich hin soll. Der Fahrer war da, der andere Fahrer war dann da, alle Taschen rum und ich habe jedenfalls dann meine Tasche mit Reisepass, Geldbeutel, Handy, Laptop, mit alles.
Laptops, auf jeden Fall. Also sein Laptop und mein Laptop, sein Pass, sein Geldbeutel, alles. Diese Tasche genau. War auf einmal nicht mehr
da. Wir waren im Zimmer, alles da. Und auf einmal denke ich, wo ist meine Laptop-Tasche? Hast du die nicht?
Ja, blöd. Das war einfach, die haben sind mal im Hotel mit Tuk-Tuk gekommen und irgendwie war diese Tasche weg. Und dann ging es natürlich, dann ging uns natürlich die Düse.
Wo ist jetzt
diese Tasche? Dann haben wir eben den Fahrer angerufen, haben gesagt, er muss nochmal herkommen und uns diese Tasche, wir haben ja gedacht, die ist im Auto. Und dann sagt er, im Auto ist nichts mehr. Dann kam er trotzdem, wir haben das Auto durchsucht, da war nichts mehr.
Ne? Ja.
Und er konnte ja wieder nicht hoch, deswegen mussten wir da runter. Und dann, haben wir irgendwann logischerweise angefangen, die ganze Umgebung nachts, das war ja schon Nacht dann, es war dunkel. Das heißt, wir haben außerhalb vom Hotel überall gesucht. Und im Endeffekt war diese Tasche, wir haben die dann gefunden, die lag irgendwo im Straßengraben, einfach da, wo das Auto eben nicht mehr hochgekommen ist.
Da, wo wir umgeladen haben, muss ich die irgendwie wo platziert und dann vergessen haben vor lauter Stress. Und
die lag da bestimmt eine Stunde oder so, einfach irgendwo am Straßen.
Und wenn es dann halt schon so anfängt in Candy und dann regnet es am nächsten Tag, dann irgendwie ist das nicht Gott. Das Highlight vom Urlaub.
Scheiße. Ja.
Kann passieren, ne? So, jetzt haben wir keinen Urlaub mehr, jetzt muss ich meinen Pass und Geld und Handy und jetzt ist Kacke. Aber Gott sei Dank haben wir es wieder gekriegt.
Ja. Stimmt, und ich habe natürlich nur an den Podcast gedacht und habe mir gedacht, wie soll ich die Folge in 2 Tagen hochladen, wenn ich keinen Laptop mehr habe?
Ja, sehr gut. Hätte ich aber dann vermutlich verstanden.
Okay, gut. Werbung. Auf meinen Reisen probiere ich mich durch die vielen verschiedenen Küchen der Welt. Ich liebe gutes Essen und in vielen Regionen wird oft viel Fleisch gegessen. Ich erinnere mich, wie ich nach einer Reise durch Chile 1 Monat lang zu Hause nur vegan gegessen habe, um das wieder auszugleichen. Als ich vor einem Jahr, nach 2 Jahren in Spanien, das erste Mal wieder in einem deutschen Supermarkt war, war ich richtig positiv überrascht, wie viele tolle pflanzliche Alternativen es mittlerweile gibt. Aber wenn du wirklich besondere, hochwertige und richtig leckere Sachen probieren möchtest, dann solltest du unbedingt Koro kennenlernen. Im Koro Online-Shop findest du über die Hälfte der Produkte vegan. Von herzhaften Aufstrichen über Nussmusse bis hin zu Proteinriegeln. Viele dieser Produkte sind perfekte Ergänzungen für einen bewussteren Alltag, ohne dass du auf Genuss verzichten musst. Und das Beste, alles gibt es in praktischen Großpackungen, damit du nicht ständig nachkaufen musst. Besonders gerne mag ich die Erdnussbutter von Koro. Mit etwas Marmelade erinnert sie mich immer an meine Reisen. Ich sehe Elefanten durch den Busch laufen und fühle mich für einen Moment wieder unterwegs. Der Januar wird ja oft als V-January bezeichnet. Vielleicht der perfekte Moment, um etwas Neues auszuprobieren? Geh auf www.koro.com und nutze meinen Code OFFPATH, das ist OFFPATH, um 5% Rabatt auf deine Bestellung zu bekommen. Werbung Ende.
Ja, das war Candy.
Wie ist das dann für euch weitergegangen in Candy? Ihr seid, wart nicht so lange dort, ne? Ihr seid dann weiter in dem Blue Train, glaube ich, gefahren.
Genau, das stand dann als nächstes an. Und,
Zwei Etappen
im Grunde. Und das mussten wir dann auch erstmal unserem Fahrer irgendwie verklickern, ne? Also der hat ja gedacht, er fährt uns überall rum und dann sagen wir dem plötzlich so, wir steigen jetzt auf den Zug um. Ne? Also das war schon für ihn merkwürdig, als wir von Colombo vom Flughafen nach Siguiria gefahren sind, weil da haben wir ja direkt am Anfang schon gesagt, okay, wir sehen dich in 2 Tagen, wir sind jetzt in Ayurveda, wir bleiben im Hotel, gell? Du kannst, mach was du willst, so. Das fand er schon merkwürdig. Und dann kam also der nächste Super-GAU in der Hinsicht, dass wir gesagt haben, hey, also man muss dazu wissen, sein Englisch war echt nicht so gut. Also wir konnten uns schwer mit ihm verständigen. Wir haben irgendwie nach so ein, zwei Tagen haben wir gemerkt, der sagt immer nur yes. Also egal, was wir ihn fragen, er sagt immer yes. Ne? Also
yes, yes, sir.
Yes, man.
Yes, yes, sir.
Yes, man.
Yes, also
ja, ist ein Yes Man.
Leo hat da mal so eine Testfrage gestellt.
Irgendwann, da waren wir auch am Abend, dann habe ich einfach so spaßeshalber, habe ich auch wieder gemerkt, ich glaube, der rafft es nicht. Und dann habe ich gefragt, darf ich deine Tochter heiraten? Yes, Sir. Yes, Sir.
Und dann war klar, okay. Dann war klar, okay, das wird nichts. Und aber wir haben es dann irgendwie hinbekommen. Also wir haben ihm, es wäre auch schwachsinnig gewesen, nicht mit diesem Zug zu fahren. Also erstens hatte ich schon geplant, ne? Hatte auch schon die Zugtickets, man kann die online buchen. Man muss eben, es ist gut, wenn man ein bisschen frühzeitig die Tickets bucht, weil es kann eben sein, dass die ausverkauft sind, ja. Gerade in der High Season. Und viele Leute wollen eben mit diesem Zug fahren und es gibt dann eben, es gibt zwar oft noch Tickets vor Ort zu kaufen, aber es ist schon besser, wenn man die die erste Klasse bucht oder auch die zweite Klasse, dass man einfach da hat man einfach entweder klimatisierten Wagen oder einfach mehr Platz. Und deswegen habe ich die Tickets also schon früher gebucht. Und dann haben wir eben Ashoka verklickert. Du, wir fahren jetzt hier mit dem Zug, ne? Diese Zugstrecke ist unglaublich beeindruckend, weil die durch die Berge Sri Lankas, also man fährt da von Kandy aus. Kandy liegt auf 500 Meter und man fährt dann auf 1860 Meter hoch nach Nuvara Eliya, mitten in die Berge, ins Teebau, ins ja. Teeanbaugebiet. Und ist wirklich beeindruckend, diese Zugfahrt.
Absolut, absolut.
Und Ashoka ist, der haben wir dann gesagt, der hat uns zum Bahnhof gefahren und der ist dann mit dem Auto eben die
und unser Gepäck,
das war dann mit, angenehm. Und unserem Gepäck, das war natürlich toll, ja. Ne, weil wir, ich hatte natürlich wieder viel zu viel Gepäck dabei und deswegen war ich dann froh, dass ich nicht den 30-Kilo-Koffer in den Zug tragen musste. Das war natürlich dann Luxus.
Ja.
Aber ja, wir hatten, glaube ich, erste Klasse auch im Zug gebucht. Hatten, ja. Aber das war das, wo wir diese Klassenfahrt.
Da war irgendwie noch eine Klassenfahrt oder so mit drin, dann war da Rambazamba im Zug.
Also es war alles so.
Aber es so war lustig.
Das war so. So
trotzdem eben nur die erste Klasse ist klimatisiert. Das ist auf jeden Fall so ein Ding, was man tun sollte. Das ist jetzt auch nicht wie bei uns, dass man dann irgendwie genau. Statt 100 Euro in der zweiten für die erste Klasse 250 zahlt, sondern ich glaube, in der dritten Klasse, also in der wirklichen Holzklasse, jetzt 4 Euro gekostet und wir haben jetzt 14 bezahlt. Also wirklich jetzt in einem Verhältnis, okay. Wo es wirklich genau, geht. Und das lohnt sich dann bei 40 Grad Außentemperatur. Wobei es in den Bergen auf knapp 2000 Meter dann auch ordentlich kühl wird. Aber dann hat man eine Heizung.
Also. Ja, das Problem, dass wir 30 indische Frauen im Zug hatten, die sich alle, die auf Klassenfahrt waren und die sich lautstark, lauthals über die ganzen 3 Stunden, die wir da gefahren sind, unterhalten haben, was echt anstrengend war. Aber die Fahrt ist also unglaublich beeindruckend. Ne? Diese Zuglinie, die macht mehrere S-Kurven und immer in so einer S-Kurve kann man sich dann aus dem Zug im Grunde, also die Türen sind offen an den Gängen, teilweise manche Türen sind offen ja. Und dann kann man raus fotografieren. Wenn der Zug sich da so durch die Landschaft schlängelt, das ist wirklich unglaublich schön.
Ja.
Ich glaube, ich kenne relativ viel. Ich bin den Zug noch nicht gefahren, aber ich kenne ihn von Instagram, glaube ich.
Ja, also ja. Der ist eben so blau, hat so eine blaue Farbe und dann, wenn der blaue Zug da durch den grünen Dschungel fährt, ja. Das ist einfach, da ist einfach jedes Foto ist Postkartenmotiv. Ja.
Muss ein bisschen Geduld mitbringen und darf sich auch nicht ärgern, weil ich bin mir sicher, die gehören zur Deutschen Bahn, weil da kam kein einziger Zug pünktlicher als eine halbe Stunde zu spät. So, nur, dass man das halt weiß. Also es kann sein, wir stellen sich hin, wenn der Zug kommen sollte und dann kommt er halt 2 Stunden später. Und das muss man halt einfach wissen.
Kann passieren, weil der Zug fährt in Colombo los.
Ja.
Der fährt in Colombo los und bis der dann in Kandy ist, kann der schon mal eine Stunde Verspätung haben. Das kann man. Ja, aber ist mal als Deutsche ja gewohnt.
Und aber ihr fahrt da an Teeplantagen vorbei, Wasserfällen, euch wird Tee von vor Ort irgendwie serviert. Ceylon Tee?
Also, doch, es gab, glaube ich, Tee. Also ich fand's cool, die sind da so mit Snacks durchgegangen.
Ja.
Und die waren lecker.
Super, also lecker.
Das war echt gut.
Auch jetzt nicht so wie bei uns, so dass man halt dann den Ramsch kriegt, was man so erwartet an Kantinenfood, sondern wirklich handgemachtes Zeug. Das waren also lokale Leute, die sind an einem Bahnhof eingestiegen mit ihrem Körbchen voller Samosas oder diesem oder jenem, und das hat wirklich, wirklich toll geschmeckt. Insgesamt, da kommen wir aber sicher auch noch zu, muss man sagen, das Essen ist auf der Insel echt klasse. Das hat mich überzeugt.
Ja, das war...
Auch an solchen Orten, auch am Bahnhof, überall, wo man es kriegt, das ist alles selbstgemacht, das ist alles handgemacht.
Und das ist eben im Vergleich zu Indien nochmal, ja, wo man in Indien ja tunlichst vermeiden sollte, irgendwelche Streetfood zu essen, ne, weil also als jemand, der aus Deutschland kommt oder generell aus dem Westen, ja, weil man dann einfach in der Regel die nächsten 3 Tage auf dem Zimmer liegt, war das in Sri Lanka gar kein Problem. Null. Ne?
Also das wäre also nämlich jetzt so eine Frage gewesen, die ich mich jetzt gerade gestellt habe, wie es eurem Magen gegangen ist.
Ja. Wir haben wirklich, wirklich, wie die Barbaren, haben wir alles probiert, was man uns irgendwie halt vorgestellt hat. Und weder du noch ich hatten einmal Probleme mit irgendwas. Also
ja. Okay, das ist gut. Ja, wo ist der Zug hingefahren? Ist der nach Ella gefahren?
Nee, also die erste Station war Novara Elia. Der fährt dann weiter nach Ella, aber wir haben in Novara Elia einen Stopp eingelegt. Das heißt, es ist so auf halber Strecke, weil sonst würde man wirklich, glaube ich, 5 Stunden oder so fahren.
Das also von Kandy nach Ella sind es knappe 5 bis 6 Stunden und Novara Elia liegt relativ in der Mitte. Und das ist eben, soweit ich weiß, der höchste Ort Sri Lankas.
Genau, wie gesagt, auf fast 1900 Metern. Und man hat ein ganz anderes Klima auf einmal. Ne? Zuerst in Segaria hast du diese tropischen fast 40 Grad und Luftfeuchtigkeit hoch. Und dann steigst du in Novara Elia aus und es hat, ich glaube, 12 Grad oder so.
Ja, wir haben gefroren, ja.
12 Grad. Du frierst, es regnet, es ist neblig. Du denkst, du bist in Schottland.
Ja, das stimmt, hast du geschrieben, dass du dich irgendwie wie in England oder Schottland fühlst mit dem britischen Architektur und halt Temperaturen.
Ja, also genau, als Sri Lanka zum British Empire gehört hat, haben sich die Briten natürlich direkt den Ort auf der Insel gesucht, der ihnen am heimischsten vorgekommen ist, und das war eben Novara Elia. Dann haben sie da ihre Häuschen hingebaut, ja, wie so Cottages irgendwie, so britische Cottages, haben da ihr Novara Elia Grand Hotel hingesetzt, haben da ihren Gentleman Club hingesetzt, haben da irgendwie einen Golfclub noch dazu gebaut, und haben sich da oben niedergelassen, haben ihren Tee angebaut, ne, High Quality Ceylon Tea, ja, der also in die ganze Welt und natürlich eben in London dann getrunken wurde, ne, das ist also wirklich Tee, der weltweit mit die beste Qualitätsstufe hat.
Ja. Der High Tea.
Ich wusste das ja gar nicht so, also gerade auch mit nur, also hauptsächlich Schwarztee, ich glaube Grüntee auch noch ein bisschen, das ist ja wie Rotwein. Also da gibt's Herkunftsbezeichnungen, Lagebezeichnungen, wie schneidest du das Ding, welches Teil von dem Blatt verwendest du, dann heißt es BOP, BOGP, FOP, keine Ahnung, es gibt 30 verschiedene Qualitätslagen, Herkunftssorten, da kann man sich, wenn man da Lust hat, richtig reinfuchsen. War mir gar nicht so bewusst, dass es das gibt bei Tee. Ich dachte halt, Schwarztee ist Schwarztee. War dann nicht so.
Und dann kann man eben auch so Teeplantagen da besichtigen und sich das anschauen. Ja. Man kann so Teeverkostungen machen. Und wir haben uns richtig eben in die britische Kolonialzeit zurückversetzt und sind also erstmal, haben einen Besuch im Grand Hotel gemacht. Also wir haben da nicht übernachtet. Wir hatten eine günstigere Unterkunft, aber sind ins Grand Hotel zum Afternoon Tea gegangen und haben uns da also ganz britisch den Tee servieren lassen und hatten dann unsere Sandwiches und unsere
Scones?
Die Scones, ja, genau. Hatten die Scones dann mit der, ich glaube, Clotted Cream oder wie heißt der dazu. Also wirklich ganz, und der Marmelade und also wirklich so ganz britisch. Das war dann eine ganz nette Abwechslung, und
Ich fand das auch, weil sonst bist du eben Sri Lanka, bist irgendwie in den Tropen, so im Sommer Sonne, Sonnenparadies und dann da oben in den Bergen auf einmal gefühlt in Schottland, auch in, von den Gemäuern her so. Ja.
Und dann
der Hill Club, den fand ich ja toll. Dieser Hill Club ist ein Gentleman's Club und da, wenn du essen gehen willst, da lassen sie dich nur im Anzug mit sogar mit Krawatte rein. Kann man auch leihen, wenn man es nicht dabei hat, aber da Florian ja eh vom Geschäft her das hat müssen, habe ich mir halt einen Anzug geliehen und dann sind wir da rein essen gegangen und irgendwie fand ich das einfach total witzig, weil dann kommt man da hin und dann halten sie halt mit weißen Handschuhen die Tür auf und dann gehst du da essen und auch, es geht auch preislich, das ist jetzt nicht so dekadent, wie es klingt. Ich glaube, also wir hatten ein 4-Gänge-Menü und wir haben jeder einen Cocktail und noch eine Flasche Wein und ich glaube am Ende 100 Euro bezahlt. Also wären wir jetzt in Deutschland schön essen gegangen mit einer Flasche Wein, wären wir mindestens aufs Gleiche gekommen. Und irgendwie, das ist, fand ich jetzt so was Besonderes, was Spezielles, was man, glaube ich, so nur da machen und erleben kann. Also Nuvara Elia, Anzuglein in den Hill Club, ich finde es cool, ich würde es empfehlen.
Ja.
Kommen wir gleich nochmal vielleicht zu sprechen, zum Schluss der Folge zum Thema Preisen und in welcher Relation das so alles steht. Also ich habe jetzt mittlerweile so ein paar Preise gehört. Von dort aus ging es dann weiter mit eurem Fahrer wieder, der euch ja dann euer Gepäck ja auch gebracht hat, nach Ella. Und Ella, soweit ich das weiß, ist so die Hippie-Hochburg Sri Lankas. Ne? Das ist so das... Ja. Wie nennt sich denn der Ort auf Bali? Warum fällt es mir gerade nicht ein? Ist egal, aber auf jeden Fall Hippie-Hochburg.
In etwa, ja. Also, genau, also wir sind noch weiter mit dem Zug gefahren, also wir mussten dann den Fahrer wieder verklickern, hey, wir fahren jetzt wieder mit dem Zug, fahr du allein nach Ella, wir sehen dich in Ella. Das war natürlich noch witzig und dann,
Ella
mega super, toll, oder?
Geil,
mega toll.
Super Flair, man steigt vom Zug aus, überall Bars, Lokale, irgendwie das, da passt irgendwie alles, man fühlt sich sofort los. Wenn man halt diesen Vibe bisschen mag, so, wenn man die Leute mag, dann mit den langen Rastas, so ist es wirklich ein bisschen klischee-mäßig die Hippie-Hochburg. Ich fand's cool. Man kann auch sonst, aber es bietet eben nicht nur das. Man kann in Ella noch so viel mehr machen. Man kann von dort viele Tagesausflüge in die Berge machen, zum Tee. Es gibt verschiedene Wanderungen, die man machen kann. Und dann sieht man auch von oben auf die Stadt. Und sowieso alle Städte wie auch Ella sehen, man sieht die fast nicht. Also wenn man von außen drauf guckt, sieht es aus, als wäre die Stadt mit dem Urwald verwachsen. Weil in Sri Lanka, es gibt außer in Colombo im Prinzip keine hohen Häuser. Also in aller Regel sind es einfach Hütten mit einem Dach, die haben also einen Stock und dementsprechend sind die alle unter der Baumkrone. Das heißt, man muss schon genau hingucken, dass man überhaupt die Stadt in einem Urwald sieht, aber das sieht dann von dem Berg oben cool aus, wie sich das so über die Hügel zieht, aber man sieht es gar nicht so richtig.
Und ich würde sagen, Ella war echt so ein Highlight auch noch, weil man da auch wandern kann. Also das ist so das Wandergebiet und der Ella Rock, den kann man eben da besteigen und das war auch unser Ziel dann für einen Tag. Und wir hatten allerdings den Fehler gemacht, dass wir halt Ashoka als Guide hatten, weil der kannte sich halt überhaupt nicht aus, aber der hat ja nur yes, yes gesagt. Wir haben ja, weißt du, kennst du den Weg?
Ja, ja.
Und klar, yes, yes, yes.
Bis wir dann voller Blutegel irgendwo mitten im Schilf im Dschungel standen und sogar mit einer Machete nicht mehr weiterkamen und dann gesagt haben, ja, also, Ashoka, ich glaube, no, no hier.
Ich hatte halt so Sand. Also ich kann jedem nur empfehlen, geschlossene Schuhwerk da zu tragen. Ja, da war es wieder warm dann. Ich hatte halt so offene Sandalen und der hat uns da irgendwo ins Dickicht mitten reingeführt und es hat dann so geendet, dass ich lauter Blutegel an den Füßen hatte.
Ich auch einen.
Und bei Leo... Da hat irgendwie, der sah aus, als wäre er in so einen Kampf irgendwie mit einem Tiger oder so geraten. Also dem seine ganze Hose war einfach blutverschmiert.
Meine Schuhe,
das sah aus wie so ein Kampf. Alles war voller Blut bei dir. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, aber tatsächlich hat uns dann ein Einheimischer gerettet.
Ja.
Also wir waren mitten im Dschungel, im Dickicht. Ashoka war so, ich so, Ashoka, es geht nicht mehr weiter, wir müssen zurück. Und er so, yes, yes. Und dann meinte ich, das ist nicht gut. Und er sagt so, yes.
Yes, ja.
Und dann kam dieser Local uns entgegen und hat gefragt, was wir da machen. Und dann hat er sich mit Ashoka irgendwie ausgetauscht. Und dann hat er uns geführt. Dann hatten wir auf einmal zwei Guides.
Ja.
Und der hat wirklich uns eine Tour da gegeben.
Der war wirklich top. Also ich würde sagen, der war, ich würde fast sagen, wie Kräuterkundler oder sowas. Der wusste so viel über die Natur, über die Pflanzen, was man damit tut. Und das war wirklich interessant. Mit dem hätte ich auch noch mehr Zeit verbracht.
Der hat uns jeden Baum erklärt, jede Frucht.
Probiert mal das, probiert mal das. Tier. Das nimmt man gegen das. Das hat meine Familie gegen das benutzt. So.
Also unglaublich.
Unglaublich interessant.
Und dann natürlich auch die Aussicht dann von diesem Ella Rock auf die ganze, das hat ja Leo schon beschrieben. Und so ist das dieses anfängliche, der Irrweg ist dann doch noch ganz gut geendet, ja. Tatsächlich. Und war eine tolle Wanderung.
In Ella, mein Highlight von Ella war unser Kochkurs, den wir da gemacht haben. Ich vermute, man kann den auch an anderen Orten machen, aber in Ella ist es irgendwie da scheint es halt irgendwie gang und gäbe zu sein, das zu tun. Das heißt, wir haben das dann gebucht und dann sind wir da hingezottelt zu einer, das war dann eine Frau und die waren dann wir und die hat uns einfach erzählt, wie man, oder was heißt erzählt, wir haben dann zusammen Sri Lankinisch gekocht. Alles, was halt so, wir konnten uns dann sogar im Prinzip aussuchen, sie hat uns gefragt, interessiert euch eher das und das und das. Ja. Wir haben dann gemeint, ja, einfach so das Standardprogramm, was wir mögen. Und dann haben wir ein,
das fängt im Grunde damit an, dass du eine Kokosnuss bekommst und dann und eine Machete und dann sagt die, okay, jetzt öffne mal die Kokosnuss und dann machen wir aus der Kokosnuss einen Fladen. Und das hat die so eine Maschine, wo du irgendwie, also erstmal die Kokosnuss öffnen war schon mal ungewohnt, macht man ja nicht alltäglich, jetzt bei uns zumindest, bei denen schon. Und dann hast du wirklich so eine Art, also so eine Kurbel und an der Kurbel ist vorne eben wie so ein Bohrer dran und du hältst dann die Kokosnuss in diesen Bohrer rein und drehst dann an der Kurbel und raspelst also die ganze Kokosnuss aus. Und diese Kokosnussraspel, ja, von der frischen Kokosnuss, das ist im Grunde die Grundlage
für alles,
ja. Für die ganzen Gerichte.
Sogar für Kokosnussmilch, also du machst dann da dicke und dann auch dünne Kokosnussmilch drauf. Du kannst da dieses Coconut Sambal machen, was sie für alles machen. Das ist einfach so Kokosflocken mit Chili und Zwiebel und Knoblauch. Du machst da Roti draus. Roti ist im Prinzip eine Art Kokosnussbrot. Also ist dann wie eine Art Mehl. Ja. Also diese Kurbel, die Kokosnuss raspelt, das macht dann die Basis im Prinzip für die ganze Küche. Und dann hast du so Sachen, also was sie halt machen, ganz viel Curry natürlich oder Dal, also mit Linsen, das haben wir gekocht. Wir haben gelernt zu tempern, also mit sozusagen Oliven in Knoblauch, Chili und noch so ein paar Sachen in Oliven anbraten, das dann über ein fertiges Gericht tun, wie man da arbeiten kann mit den Aromen. Und ja, wir haben Auberginen frittiert, wir haben Soßen gemacht, wir haben 10 verschiedene Sachen gekocht. Nach 3 Stunden war alles vorbei, gegessen und das war wirklich toll. Ich habe jetzt auch so
ein Kochkurs. Aber das ist cool, oder? So einen Kochkurs cool zu machen und halt eben so einen richtig tiefen Einblick. Nicht nur, also ihr habt ja ganz viel vorher gegessen, aber auch zu sehen, wie sie es herstellen. Also ihr scheint ja sehr begeistert zu sein, wie die Basis halt hergestellt wird.
Ja. Ich fand das war eines meiner Highlights von dem ganzen Urlaub dort, dieser Kochkurs. Weil eben das alles selber zu machen, was man den ganzen Tag dort isst.
Total beeindruckend,
ja. Ja. Soweit, dass ich jetzt sogar das Zeug von zu Hause bestellt habe.
Okay, cool. Jetzt machst du das jetzt zu Hause.
Ja, ich probiere es mal. Ich habe dann alles so die Curryblätter, Senfsamen, was man da halt an Gewürzen braucht, habe ich mir gekauft. Und dann zu Hause habe ich mir jetzt auch so einen Kokosnussraspler bestellt, um das zu machen. Ich glaube, man kann auch so Kokosnussraspler natürlich kaufen. Habe es tatsächlich noch nicht probiert, weil ich keine Kokosnuss gekriegt habe. Also, ich wohne ja in Spanien unten und ich habe einfach bisher jetzt keine so eine Kokosnuss gefunden, die ich hätte frisch raspeln können. Ja. Müsste ich vielleicht bestellen, keine Ahnung, aber geht schon, aber.
Diese ganzen, da in diesem Spice Garden, wo du diese ganzen Produkte da gekauft hast und Cremes, hast du die schon ausprobiert?
Ach du Scheiße, also vielleicht kurzer Einschub. Wir waren ja dann ungewollterweise noch in so einem Spice Garden. Also das ist im Prinzip eng mit Ayurveda verwurzelt, wo sie halt die Heilpflanzen anbauen und dann Cremes, Säfte, Sirups, keine Ahnung was, Tabletten gegen alles Mögliche, gegen Verdauungsstörungen, gegen Kopfweh, gegen dieses, gegen jenes, wirklich gegen alles, was du dir vorstellen kannst. Und da haben wir auch so ein bisschen gekauft. Das sind, glaube ich, auch soweit ganz gute Sachen nur.
Du hast da, glaube ich, für 150 Euro
eingekauft. Ich habe für genug. So. Unter anderem.
Also warst du wohl sehr überzeugt von Ayurveda?
Ja, ja, dann sind es nicht mehr so. Unter anderem eine Enthaarungscreme.
Aber nicht nur eine so eine kleine Tube, sondern die meinten zu ihm, ja, also er muss auf jeden Fall da, also wenn, dann braucht's viel, ja.
Ja,
also
viele
Haare braucht auch viel Creme.
So.
Und oder? Wirklich, einmal weiß ich diese
Gier. Habe ich ein bisschen von dem Zeug gekauft und das funktioniert so, also man reibt es auf die Stellen der Haut, die du enthaaren möchtest, lässt 10 Minuten einwirken und dann machst du mit so einem feuchten Waschlappen weg und dann entfernst du einfach auch die Haare, dann lösen die sich praktisch einfach auf. Und ich habe das dann für spezielle Stellen gekauft natürlich, weil ich will jetzt auch gar nicht viel mehr ins Detail gehen. Ich würde nur sagen, diese Creme kauft sie nicht. Ich habe gelitten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe gedacht, es gibt Rührei. Es hat so weh getan. Es hat so weh getan. Ich konnte einen Tag lang nicht sitzen. Ich habe gedacht, das brennt mir alles weg. Es war rot, es war entzünden. Es war wirklich nicht gut.
Geil.
Es war nicht gut. Die war sauteuer. Also ich habe wirklich 30 Euro ausgegeben, um zu leiden, wie ihr euch nicht vorstellen könnt. Aber ich war dann haarlos. Also immerhin. Ne?
Ja. Ja, sie hat auf jeden Fall funktioniert. Okay, krass.
Sie hat funktioniert. Ja, also ich fand eine Bekannte von mir, die meinte, wenn die euch in so einen Spice Garden, euer Vater wird euch bestimmt in so einen Spice Garden fahren, weil der kriegt da Provision. Sag nein.
Das hat sie aber geschrieben, direkt nachdem wir da raus waren.
Ja, ich wusste, der hat uns da hingefahren. Ich fragte ihn so, Ashoka, ist es der Tempel, wo wir hin wollten? Und er so, yes, yes. Und dann waren wir im Grunde schon drin. Und ich habe dann erst realisiert, als Leo die 150 Euro auf den Tisch gelegt hat, habe ich realisiert, Mist, das war dieser Spice Garden, vor dem die uns gewarnt hatte.
Aber ja, ansonsten sind die Sachen echt gut. Also ich habe dann Tee gekauft, der ist wirklich toll und die anderen Sachen machen auch nichts. Nur eben, ich habe es mit der Enthaarungscreme jetzt nicht mehr so. Das ist eine Warnung an alle.
Oh Gott, okay. Ja. Geil. Viele reisen dann, weil ihr seid ja in der Mitte der Insel in Ella, und reisen dann weiter Richtung Osten nach Arugam Bay, was sehr, sehr beliebt ist unter Surfern. Ihr seid aber Richtung Süden gefahren. Ich glaube auch, ihr habt den Yala Nationalpark ausgelassen. Ist das richtig? Ihr seid nach Unawatuna?
Genau, also da hatten wir, glaube ich, nicht mehr genug Zeit auch dafür. Und ich finde, mit diesen Nationalparks muss man sich natürlich auch überlegen, das ist auch nochmal echt ein Kostenpunkt, ne? Weil du zahlst Entrance-Fee für diesen Nationalpark. Du brauchst irgendwie einen Guide, der dich dann mit Auto in dem Nationalpark halt rumfährt, weil die dann oft sagen, nein, dein Fahrer, der darf nicht rein, weil der hat kein Four-Wheel-Drive. Und das braucht man aber da. Und dann musst du noch einen lokalen Guide nehmen. Dann musst du irgendwo übernachten. Und dann ist auch nicht gesagt, dass du da so viele Tiere siehst. Also das ist ja dann auch nochmal irgendwie saisonal bedingt. Und dann haben wir gesagt, wir lassen den Osten mal aus. Also so Surfer sind wir auch nicht, gell?
Nee.
Genau, nee, surfen tun wir auch nicht. Da haben wir gesagt, wir lassen den Osten aus und fahren direkt in Süden nach Unawatuna. Haben da einfach noch ein bisschen Strand, ein bisschen so Beach-Vibes und können da noch ein bisschen entspannen, die Seele baumeln lassen.
Ja, das haben wir dann auch getan.
Genau, haben wir auch gemacht. Man kann da auch, also Unawatuna ist echt zu empfehlen. Das ist ein sehr, sehr schöner Strand, Unawatuna Beach. Man hat da richtig hohe Wellen, also wer irgendwie gern Wassersport macht und da surfen geht, ist echt auch zu empfehlen da. Und tatsächlich kann man auch kulturell was besichtigen, weil in der Nähe gibt es nämlich die Hafenstadt Galle. Und das ist portugiesisch. Also da hatten die Portugiesen, haben da sich verewigt in der Insel. Und das ist dann auch wieder, da zeigt sich dann echt, wie vielfältig Sri Lanka eigentlich ist. Ne? Man hat irgendwie Dschungel, was subtropisch ist, total heiß. Man hat irgendwie britische Highlands Und jetzt hat man auf einmal portugiesische Hafenstädte und fühlt sich irgendwie wie in Lissabon. Ja. Also ja, total vielseitig.
Ja, auch vor allem, es hat halt auch wahnsinnig viele Tiere, ne? Also entschuldige, Leo, dass ich dir unterbreche. Ja. Aber du hast halt die Nationalparks im Norden und im Süden mit den ganzen Elefanten. Yala ist einer der besten Orte auf der Welt, um Leoparden zu sehen. Es wird mittlerweile, habe ich gehört, dass es sehr, sehr krass Disney-Charakter halt hat, wie viele Touristen da durchgescheucht werden. Und Qualität ist immer so eine Sache. Ich habe es damals gemacht, vor ungefähr, weiß nicht, 15 Jahren und habe wahnsinnig viele Leoparden gesehen, mit Leopard Safaris hieß es damals. Habe damals sehr, sehr viele gesehen. Das war weit vor meiner Safari-Guide-Ausbildung. Und du hast aber auch extrem viel Leben im Wasser, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber du hast da so unglaublich viele Wale, Delfine, sehr, sehr große Wale, die da halt immer wieder hinmigrieren. Also das ist wahnsinnig abwechslungsreich. Aber entschuldigt, also ihr wart in Gaul oder Galle, da beim Fort, ne? Ich war da auch mal.
Genau, das Fort gibt's da.
Wobei, Fort muss man ja sagen, wir haben uns das anders vorgestellt. Ich habe gedacht, das sei halt eine Befestigungsanlage, so eine Art Burg, so wie man sich halt ein Fort vorstellt. Aber Fort ist im Prinzip die ganze Stadt an sich. Also Gaul ist zweigeteilt. Es gibt diese Altstadt, Gaul Fort, die von den Portugiesen gebaut wurde. Und dann gibt's jetzt eben die moderne Stadt Gaul, wo heute der Großteil von den Leuten lebt. Aber eben dieses Fort von Gaul ist im Prinzip eine ganze Stadt, so nicht besonders groß, aber wir waren da ein bisschen überrascht. Wir haben dann gesucht, wo ist denn jetzt dieses Fort? So, bis wir gemerkt haben, dieses Fort ist
eigentlich drin.
Wir sind eigentlich schon lange drin.
Es sind einfach nur diese Wände, ne? Also du hast halt einfach am Meer, haben die halt die Stadtmauern so gesehen. Genau, das ist halt das Fort.
Im Grunde.
Ich meine, da und ich glaube, ziemlich bekannt ist noch dieser Leuchtturm, soweit ich mich erinnere.
Ja. Genau. Da gibt es diesen Leuchtturm, dann gibt es noch ein paar nette Cafés, ein paar nette Boutique-Läden, Restaurants, also eher europäisch alles geprägt. Ja. So, und man kann da eben von Unawatuna einfach mit dem Tuk-Tuk hinfahren. Also das ist auch wir haben dann tatsächlich, also wir haben uns von Ashoka verabschiedet, ne, als wir unserem Fahrer, als wir in Unawatuna angekommen sind, haben gesagt, hier, bye bye. Er hat gesagt, yes, yes. Und dann ist er gefahren, das wusste er dann auch, dass er jetzt zu Ende ist, dass er jetzt eben, dass es der letzte Tag war, das war schon klar. Und dann haben wir uns eben Tuk-Tuk-Fahrer genommen, dass dieser Tuk-Tuk-Fahrer im Endeffekt dann lebensgefährlich für uns fast wurde. Das hätten wir nicht wissen können. Aber tatsächlich, also Leo hat es dann erspäht, woran das gelegen hat, weil der ist wie so in so einem Videogame ist der gefahren. Ja. Also es war wie so ein Spiel. Also der ist zwischen Autos durchgefahren. Und
LKWs.
Das war extrem gefährlich. Und du hast es dann gesehen, ne?
Ja, irgendwann hat der halt dann mal, da bin ich alleine irgendwo hingefahren und dann hat der irgendwas rausgeholt. So, willst du auch mal, nimm. Und der raucht jetzt irgendwas. Und ich gesagt, nee, jetzt sag mir erstmal, was ist denn das? Bis er irgendwann halt gesagt, okay, das ist Crystal Meth. Da hab ich gedacht, alles klar, Bruder, dann ist jetzt auch klar, warum du so fährst, ne? Bin froh, dass ich nicht gezogen habe. So viel Vernunft habe ich noch.
Der hat wahrscheinlich deine Creme gerochen und wusste, du bist offen für alles.
Wahrscheinlich, ja. Aber nee, für Crystal Meth bin ich nicht offen. Also.
Ja, so okay.
Vorher würde ich mich nochmal enttarnen. Also.
Okay, aber krass. Okay. Ihr seid dann immer mit einem Tuk-Tuk-Fahrer gefahren, der halt eben total high war.
Ja, im Grunde nicht immer. Zweimal oder so, und als wir das dann rausgefunden haben, dann sind wir auch nicht mehr mit dem gefahren.
Die wollen ja auch, ja klar, die wollen ja dann auch ein Pferd und nicht wohin, und dann sagt er, hey, wie kommt ihr zurück? Und dann sagt er, hier, nimm meine Nummer. Also die wollen natürlich auch immer dass du wieder mit ihnen fährst, deswegen, und in aller Regel machen wir das dann ja auch, wenn wir zufrieden waren, bis wir dann halt so gesehen haben, oh, das und dann sind wir mit einem anderen gefahren, ja.
Genau,
ja, aber okay.
es war nicht die schlimmste Fahrt.
War es nicht die schlimmste?
Also das war die schlimmste.
Ich würde sagen, die schlimmste Fahrt war die letzte Fahrt.
Oh, die letzte, die wir hatten. Die war die schlimmste, ja.
Das war die,
aber aus anderen Gründen,
schlimmste Fahrt, ja. Und das.
Weil, was war die letzte Fahrt dann zurück nach Colombo oder was?
Zurück nach Colombo, ja. Und tatsächlich war das wieder mit Ashoka, also weil wir haben ja noch einen Transfer zum Flughafen gebraucht, ne?
Ja.
Also wir mussten ja zurück nach Colombo zum Flughafen und dann hatte ich ja irgendwie, dann habe ich im Hotel gefragt und es war alles extrem teuer. Und dann habe ich Ashoka geschrieben und, oder nee, ich habe nicht ihm geschrieben, weil mit dem Englisch, der hat er immer nur Yes geantwortet.
Dann, sein Boss halt.
Sein Boss habe ich halt geschrieben, ne, weil der konnte ja Englisch. Und der meinte, ja, ja, okay, er schickt Ashoka. Okay, gut, dann kommt halt nochmal Ashoka, ist ja nochmal hergefahren und er fährt uns zum Flughafen. Und das war dann wirklich also grenzwertig.
Der war immer super pünktlich, alles, aber an dem Tag, wo wir zum Flughafen wollten, kam er erstmal eine halbe Stunde zu spät, war dann auch, wir haben probiert, ihn anzurufen, ständig, wo bleibst du, hat das Handy nicht abgenommen. Wir wussten also gar nicht, kommt der jetzt überhaupt? Wäre jetzt, also er ist am Ende gekommen, aber wäre er nicht in den nächsten 2 Minuten gekommen, hätten wir dann halt doch irgendwie ein anderes Taxi genommen. Und dann nicht nur das. Dann gibt's da 2 Wege von Unawatuna nach Colombo, einen an der Küste. Das ist halt einfach dann so eine Landstraße und halt die Autobahn, die ein bisschen Maut kostet. Und dann war er eh schon zu spät. Wir haben gesagt, so, jetzt müssen wir uns aber beeilen, dass es reicht. Und dann ist der doch tatsächlich, wahrscheinlich um die 3 Euro Maut zu sparen, auf der langsamen Straße gefahren. Was ich zufällig gemerkt habe, weil ich auf Google Maps irgendwie dann halt geguckt habe, wo sind wir? Und ich denke, wieso fahren wir denn hier? Das macht doch gar keinen Sinn. Und es hätte 45 Minuten länger gedauert als der andere Weg. Und dann eben mit der Verspätung noch dazu, wäre es dann echt, echt eng geworden mit
dem Flug. Ja, da hättest du den Flug nicht geschafft.
Und dann habe ich echt gedacht, also eben kommt schon eine halbe Stunde zu spät, obwohl er weiß, wir wollen zum Flughafen und wählt dann noch die 3/4 Stunde langsamere Straße, dann bin ich halt, war ich ein bisschen unfreundlich. Und dann habe ich jetzt gesagt, du fährst jetzt schneller. Und ich habe meinen Flug dann gekriegt, das war knapp. Aber ja, am Ende wurde auch noch geblitzt oder so. Ja, wurde geblitzt, musste eine Strafe zahlen.
Also Leo hat da wirklich, war da ein bisschen pushy dann, aber klar, also wenn du deinen Flug
verpasst. Ich hätte alles verpasst. Ich musste ja von Colombo nach Indien dann, also ich musste ja 4-mal umsteigen. Ja, also ich hätte alles neu buchen müssen.
Er bucht ja immer Flüge, wo er 4-mal umsteigen muss, einfach aus Prinzip, ne? Damit er es hat nichts, der war nicht mal günstig, der Flug.
Nee, ich habe halt gewusst, wenn ich so buche, dann reichen mir die Meilen, dann kriege ich halt den Senator bei Lufthansa und deswegen habe ich das so gebucht, ja.
Das heißt irgendwie Colombo, Delhi.
Colombo, Delhi, München, Malaga, irgendwie sowas. Also.
So, und dann hätte das sein, aber der Colombo-Flug nach Delhi war nicht dabei. Das heißt, wenn er den verpasst hätte, hätte er alle anderen Flüge verpasst und hätte keine Entschädigung gehabt. Deswegen war da echt pushy. Und dann ist Ashoka tatsächlich 10 km/h zu schnell gefahren, ja, weil Leo ihn so bedrängt hat. Und ist dann tatsächlich, ist halt auch geblitzt worden, obwohl, nur weil er 10 km/h schneller war.
Ja.
Ja. Und, aber er hat es gerade noch geschafft mit dem Flug.
Ja. Es war eng. Also, es war schon noch nötig, dass ich hier im Push, ja.
Ja.
Okay. Jetzt lass uns mal Revue passieren. Also, wenn ich das so ungefähr mitgezählt habe, dann wart ihr so um die 10 bis 14 Tage dort.
14 Tage?
Ja. 2 Wochen.
Zwei Wochen.
Okay. Von denen ihr Ashoka Service so ungefähr 10 Tage genutzt habt. 50 Euro oder Dollar pro Tag sind schon mal 500. Und ich habe den ein oder anderen Preis für den einen Rock waren irgendwie $60, das Abendessen waren $100. Wie teuer ist Sri Lanka aktuell?
Ich würde sagen, teuer. Wenn ich jetzt in Urlaub gehe, dann gehe ich nicht dahin, um zu sparen. Also klar, man könnte das Essen weglassen, man kann den Eintritt in diese Sachen weglassen, aber dann fahre ich letztendlich dahin und sehe nichts und mache nichts und tue nichts und irgendwie der Flug ist trotzdem teuer. Insgesamt muss man sagen, Sri Lanka ist kein billiges Reiseziel. Das schon mal nicht. Die Unterkünfte sind nicht mal so teuer. Da kann man wirklich, ich würde sagen, für 30 Euro in der Nacht ein Doppelzimmer ist gar kein Problem. Das ist ordentlich, das ist sauber, völlig unproblematisch. Essen an sich, wenn du einfach an der Straßenecke oder in den lokalen Restaurants isst, ist auch spottbillig. Aber sobald du irgendwas Touristisches machen willst, wird's schweineteuer. Schweineteuer. Eben so eine Zipline, das dauert 20 Sekunden, da rutschst du 300 Meter runter und das kostet 30 Euro. Also das ist sogar bei uns kostet's die Hälfte. Na, oder eben so ein Eintritt auf den Rock, das dauert 2 Stunden, bis durch, kostet 35 Euro. Also da langen sie dann zu, Unterkunft und Essen und so Taxifahren, ne? Ich meine, 10 Tage einen Fahrer zu haben, 24/7 für 500 Euro, ist wirklich nicht viel. Aber ja, man braucht es irgendwie auch oder man muss ja da irgendwie rumkommen, also ist es nicht billig.
Genau, sobald man die touristische Sphäre betritt, wird man zur Kasse gebeten. Das ist halt so. Von dem her war es jetzt nicht unsere günstigste Reise, aber nach dem Oman, also teurer als der Oman war es jetzt auch nicht.
Nee, teurer als der Oman war es auch nicht. Aber auch nicht viel billiger.
Auch nicht viel billiger tatsächlich und das wird man ja nicht vermuten.
Ja.
Das stimmt. Wobei ich glaube, der Preis im Oman lag halt eben auch an den vielen Bier, die ihr am Flughafen damals gekauft habt.
Ja, gut.
Also hier kann man jetzt so oder so sehen.
Hier nochmal der Verweis auf die Oman-Folge. Ja,
das ist übrigens Folge 253 vom 27. Februar.
Ich bin ja ein bisschen enttäuscht, dass es nicht so viele Ziegen gab in Sri Lanka. Ich hätte ja auch gerne dort irgendwie geguckt, aber.
Also, die regelmäßigen Hörer wissen jetzt, was gemeint ist, genau.
So, und aber jetzt noch eine Sache, das Auswärtige Amt, das warnt so ein bisschen vor Reisen nach Sri Lanka, vor allem nach den Terroranschlägen, ich glaube 2019 waren die, ist schon eine Weile her, aber ist gar nicht so lange her, über Ostern war das. Und ich glaube, das war sogar auch in dem Ort, den ich vorhin gerade genannt habe, den ich jetzt gerade schon wieder vergessen habe, auf der Ostküste auf jeden Fall. Seitdem war auch noch diese Wirtschaftskrise, die ja auch noch andauert. Wie habt ihr euch sicher gefühlt? Wie ist das im Land so gewesen?
Ja, also ich würde sagen, wir haben uns zu 100% sicher gefühlt. Mhm. Also aber ich meine, das hat man natürlich nicht in der Hand, ob irgendjemand wo ein Bombenattentat plant.
Klar. Ne?
Also das war jetzt da in der Vergangenheit, gab es das da öfter. Und ich kann jetzt nicht einschätzen, wie hoch da das Risiko ist, dass da sowas wieder passiert. Aber wenn man jetzt nicht
immer... Nee, geht nur um eure subjektive Wahrnehmung, ob ihr euch sicher gefühlt habt, ob ihr irgendwas gemerkt habt oder ihr wohl sagen würdet, hey, das ist total easy, alles total entspannt. Die schnaufen hier Crystal und irgendwelche Haarentfernungscremes. Also, aber subjektive Wahrnehmung dessen.
Ich habe auch erst im Nachhinein der Reise habe ich erst erfahren, dass das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Sri Lanka und wohl speziell vor Reisen nach Unawatuna.
Das lag daran, weil ich die Reiseplanung gemacht habe und ich hätte es dir ja nicht gesagt, weil
ich wäre
vielleicht nicht mitgekommen.
Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es ist einfach trotzdem unwahrscheinlich, auch wenn da eine Reisewarnung. Ja. Also es ist nicht Somalia, es ist nicht der Jemen. Ich weiß nicht, ob ich es ganz nachvollziehen kann, dass sozusagen das laut Auswärtigem Amt eben auf einer Stufe mit Somalia und dem Jemen und Afghanistan steht. Also das ist ja jetzt sozusagen...
Ist das so?
Die Reisewarnung ist eine Reisewarnung. Und für Sri Lanka gibt es nicht nur eine Teilreise, sondern eine Reisewarnung. Und das ist das Gleiche, was es für diese Länder gibt. Und das verstehe ich nicht. Man weiß es nie, aber eben da der Anschlag, den du erzählt hast, dann in dem Zahntempel in Kandy gab es, ich glaube 2009 oder 2012, einen Anschlag.
Ich glaube, es war auch sogar als bevor wir hin sind oder nachdem wir da waren, irgendwie auch so was aber noch vereitelt wurde dann.
Ja.
Also ja, es ist, aber dass man eben genau dann an dem Ort ist, ne, wo das dann passiert, ist schon extrem unwahrscheinlich eigentlich.
Ja. Okay. Aber es hört sich so an, als hättet ihr eine tolle Zeit gehabt. Ich bin gespannt, wann es für euch zu eurer Ayurveda-Kur zurückgeht. Und ich danke euch vielmals für die Einblicke in Sri Lanka, die ihr mitgebracht habt.
Ja, sehr gerne.
Sehr gerne. Danke, dass wir zweimal reden durften.
Genau. Ja, ich bin gespannt, wo eure nächste Reise hingeht und dann sprechen wir wieder.
Super. Ich schätze, sie wird kommen. Also.
Schauen wir mal, ja.
Ja. Sehr schön. Ich wünsche euch alles Gute und frohe Weihnachten.
Ja, danke.
Danke dir auch.
Tschüss. Ciao. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Florian, Leo, vielen Dank für eure Zeit. Ich bin gespannt, wo es das nächste Mal hingeht. Hoffentlich ohne Haarentfernungscreme. Eine so krasse Geschichte. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Einschalten und bis hierhin zusehen oder zuhören. Und nächste Woche geht's mit Bikepacken weiter durch Norwegen. Denn Maximilian hat dort ziemlich viel erlebt. Er lebt in Oslo und hat sich vorgenommen, durch alle Kommunen des Landes zu radeln. Und darüber sprechen wir. Bis nächste Woche und Happy New Year nochmal.